Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er war bereits vor einigen Monaten bei mir zu Gast und das Gespräch hat viele Reaktionen ausgelöst, weil es unbequeme Fragen gestellt hat und klare Linien gezogen wurden. Heute setzen wir unser Gespräch fort. Es geht um wirtschaftliche Realitäten, um strukturelle Herausforderungen und um die Frage, wie handlungsfähig Politik und Gesellschaft wirklich noch sind. Ein Gespräch über Verantwortung, Wohlstand und Zukunftsperspektiven, ohne einfache Antworten, aber mit einer klaren Analyse. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Daniel Stelter. Herzlich willkommen, lieber Daniel Stelter.
Hallo Herr Nareike, danke für die Einladung.
Ja, wir haben vor einigen Monaten, habe ich gerade gesagt, schon mal miteinander gesprochen. Und seit Jahren beschäftigen Sie sich mit wirtschaftlichen Fehlentwicklungen, auch strukturellen Problemen. Und was ich immer besonders schätze bei Ihnen, sind diese unbequemen Wahrheiten, die augenscheinlich zwar jeder kennt, aber keiner darüber sprechen möchte. Zumindest nicht die Personen, die mit diesen Wahrheiten jeden Tag umgehen müssten und müssen. Ich habe heute ein bisschen ein anderes Format gewählt für meinen Podcast. Und zwar, ich stelle eine These auf und Sie bitte ich dann zu sagen, diese These ist aus meiner Sicht wahr oder falsch. Und dann steigen wir in diese These ein bisschen ein. Okay?
Alles klar.
Die erste These. Das deutsche Wirtschaftsmodell ist in seiner bisherigen Form nicht mehr zukunftsfähig. Wahr oder falsch?
Die kurze Antwort ist ja. Die etwas längere Antwort ist jein. Soll ich auch begründen?
Natürlich.
Also wir haben natürlich ein Wirtschaftsmodell, welches sehr stark auf Export basiert. Und da würde ich sagen, das sollten wir für die Zukunft auch weiter bewahren, weil es einfach unserer DNA entspricht. Wir haben viele starke mittelständische Firmen, wir haben die sogenannten Hidden Champions. Diese Hidden Champions können nur existieren, wenn sie im globalen Markt existieren. Das sind keine Firmen, die nur für lokale Märkte produzieren. Sind natürlich auch, aber die großen Firmen, von denen wir auch wirtschaftsmäßig abhängen, sind global agierend, weil einfach sie nur auf dem globalen Weltmarkt überhaupt die Größen erzielen können, die erforderlich sind, um zu bestehen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, dieses Geschäftsmodell sollten wir versuchen zu retten. Es ist aber zurzeit massiv unter Druck, weil wenn wir mal ganz nüchtern sind, Herr Nareike, ist es doch folgendermaßen, die Industrien, auf denen unser Wohlstand heute basiert, die gab es schon, als wir einen Kaiser hatten in Deutschland. Also meine treuen Hörer wissen, das sage ich immer wieder gerne, aber denken Sie zurück, Automobil, Chemie, Maschinenbau, das gab es alles, als wir einen Kaiser hatten. Wir hatten damals noch eine Fotografie, Unterhaltungselektronik. Haben wir nicht mehr. Wir haben den Computer, das war nicht zu Kaiserszeiten, das war dann später in Berlin erfunden, haben wir auch nicht in Deutschland. Das heißt aber im Prinzip, trotzdem ist es so, wir haben es geschafft, über 100 Jahre uns in Industrien massiv zu behaupten. Und wir waren auch bis zum Strukturbruch beispielsweise Automobilrichtung Elektro waren wir auch unstrittig Technologieführer in der Welt und haben es entsprechend auch kapitalisieren können mit Umsatz, Gewinnen, Arbeitsplätzen in Deutschland. Und hier werden wir nun massiv angegriffen von China. Ich spreche mal vom China-Schock 2.0. China hat ganz offiziell sich die Strategie gesetzt, technologische Führung in der Welt zu sein und hat sich als erstes unsere Märkte ausgesucht. Also Chemie, Maschinenbau, Anlagenbau, Automobile und ist dort enorm erfolgreich. Und die deutschen Firmen in China sagen ja auch überwiegend schon, dass die chinesischen Firmen, wenn sie es nicht schon sind, in wenigen Jahren in den jeweiligen Sektoren Technologieführer sein werden. Und das trifft eben auch unsere Weltmarktführer. Ich kann es den Namen nicht nennen, aber ich habe vor ein paar Wochen mit einem Vertreter des Weltmarktführers gesprochen. Also die Firma würde sie sofort kennen, aber ich sage es extra nicht. Und hat der zu meiner Verwunderung gesagt, ja, die Chinesen sind das technologische Überlegen. Und da war ich echt erstaunt. Und sie kommen jetzt eben nach Europa mit diesen Produkten und erbieten 30-40% den Preis und sind technologisch ebenbürtig oder sogar besser. Dann müssen sie mir natürlich erklären, warum ich als Endkunde nicht die Chinesen kaufen soll. Und das ist ein großes Problem. Und vor dem Hintergrund ist unser Geschäftsmodell zurzeit massiv unter Druck. Weshalb auch, wenn Sie auch noch drauf kommen, die Antwort der Politik natürlich völlig unzureichend ist oder sogar noch falsch. Ich meine, über Erbschaftssteuern zu sprechen, wenn Familienunternehmen unter Druck sind, kann man machen. Ist aber sicherlich nicht die Strategie, den Standort stärkt, sondern eher den Ausverkauf Richtung China noch verstärkt. Und genau das sollte man nicht befördern.
Okay, das war jetzt schon, da waren schon viele Dinge drin, wo wir tatsächlich dann nochmal einsteigen. Da bin ich ganz sicher. Zweite These. Schließt ein bisschen darauf an. Deutschland lebt wirtschaftlich von der Substanz vergangener Jahrzehnte. Wahr oder falsch?
Ja, Das hängt mit der ersten Frage zusammen. Ich sage ja, ich meine, wir haben von Substanz gelebt und wir haben von den vergangenen Jahrzehnten in der Sinne von, dass wir die Industrien nutzen, die es schon seit über 100 Jahren gibt. Der letzten Jahrzehnte stimmt auch. Wir leben im Prinzip, kann man schon sagen, seit über 20 Jahren von der Substanz. Ich meine, Gerhard Schröder hat damals eine richtige Reform gemacht im Arbeitsmarkt, aber er hat damals nicht die Grundlage dafür gelegt, dass eben ausreichend investiert wurde. Die nachfolgenden Regierungen Merkel, ich habe es immer wieder kritisiert, haben im Prinzip die Reform von Herrn Schröder verfrühstückt und rückgedreht, eigentlich über Zeit. Und haben gleichzeitig nicht ins Land investiert und haben die Sonderkonjunktur, die wir gehabt haben, bei der Tatsache, dass der Euro eine problematische Währung ist und nur dank billigen Zinsen und so weiter gerettet werden konnte, temporär sag ich jetzt mal. Nur deshalb hatten wir die Sonderkonjunktur. Und in die Sonderkonjunktur hat der Staat uns viel Geld abgenommen und hat es eben in Konsum gesteckt. Und wir haben genau das Falsche gemacht und haben alles verfallen lassen. Und es gibt eine Studie des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen, ich hoffe, ich es richtig wiedergegeben haben, also VFA, und die haben mal angeschaut, wie sich denn der Kapitalstock, ist im Prinzip Summe aller simpel gesprochen, die Summe aller Vermögenswerte in einer Volkswirtschaft entwickelt hat. Das ist also Staat, aber auch Privatsektor. Und da stellt man fest, dass in keinem Land der betrachteten Länder in der westlichen Welt der Kapitalstock so stark gealtert ist wie in Deutschland. Erste Aussage, zweite Aussage, es gibt noch ein Land in der Untersuchung, das so ein bisschen älteren Kapitalstock hat, und das ist Großbritannien. Und das sollte uns alle schocken, weil wer einmal außerhalb von London unterwegs war, am Bahnhöfen gestanden hat, der weiß, wie sowas ausschauen kann. Ganz so schlimm schon unsere Bahnhöfe noch nicht aus, aber gesamthaft muss man was sagen, Staat wie Private haben nicht mehr investiert. Das Erste ist, der Staat hat es nicht getan, weil die Politiker das Geld lieber von Konsum gegeben haben, und die Privaten haben es nicht getan, weil der Staat uns zu viel Geld hier abnimmt, plus die Infrastruktur verfallen lässt. Plus andere Faktoren wie Demografie schlecht ausschauen und haben dann gesagt, wir investieren lieber auch nicht mehr im Inland, sondern im Ausland. Und das ist ein ganz großes Problem und deshalb ist unser Wohlstand massiv gefährdet.
Und wenn Sie sagen, das Alter des Kapitalstocks, dann bezieht sich das auf die
Maschinenanlagengebäude,
sozusagen.
Genau, Maschinengebäude, alles ist einfach älter, deutlich älter geworden, und wir haben einen riesigen Investitionsbedarf, auch im privaten Bereich. Nur warum sollte ich als Privater im Inland investieren, wenn zum Beispiel die öffentliche Infrastruktur nicht funktioniert? Dann muss man sich fragen, mache ich das oder nicht lieber einen Standort mit einer besseren logistischen Anbindung beispielsweise? Und dann auch die Frage, wie soll ich in ein Land investieren, wo die Demografie schlecht ist, das Bildungssystem versagt und wo die Politik bei Ihnen nur sagt, liebe Freunde, wie können wir euch noch mehr Geld abknüpfen?
Ja, ist natürlich eine spannende Gemengelage. Und wenn wir nochmal auf diese Nullzinsphase zurückkommen, wir sind uns ja auch einig darüber, dass bereits zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt 5, 6, 7 Jahre her etwa, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ja Schwächen offensichtlich waren. Also die sprichwörtliche Infrastruktur, die da niederlag, der Börsengang der Deutschen Bahn wurde vorbereitet, da wurden da Investitionen gekappt, weil man das irgendwie schön machen wollte, das ganze Thema. Da ist doch aber auch eine historische Chance vertan worden, sich relativ günstig am Kapitalmarkt Schulden zu holen, in Anführungsstrichen, um diese dann genau in diese langlebigen langlebigen Infrastrukturanlagen beispielsweise zu investieren.
Bestimmt. Eindeutig. Natürlich, logischerweise hätte man sich wie die Österreicher bei Nullzins 100-jährige Anleihen ausgeben sollen. Das wäre vernünftig gewesen. Stattdessen sind wir mehr kurzfristiger geworden. Ich meine, Scholz, als Finanzminister war, hat in der Corona-Zeit überwiegend kurzfristige Anleihen ausgegeben, wobei es nichts gekostet hat. Fehler. Also ganz klar ein Fehler. Wir hätten das machen können, wir machen müssen. Wir hätten auch gleichzeitig damals schon das System umbauen sollen, Steuer- und Abgabensysteme. Der Staat hätte uns nicht so viel Geld wegnehmen müssen. Wir haben halt hier leider eine große Koalition der Kollektivisten, würde ich mal sagen, weil wo gibt es überhaupt noch eine Partei, die nicht kollektivistisch ist? Ich meine, die FDP gibt es ja nicht mehr faktisch.
Ist irgendwie nicht mehr da, oder?
Genau, und darum vor dem Hintergrund, ich glaube, wir sind in der Tat, werden wir von Kollektivisten regiert. Die Bürger wollen das ja auch. Die Bürger, was ich da faszinierend finde, obwohl der Staat, ich sage das wirklich so, es wird immer ungern gesagt, der Staatsversagen, also der Staat ist ein eklatant bei seinen Kernaufgaben versagt, gibt es trotzdem noch immer einen großen Teil der Bevölkerung, die glauben, der Staat wäre die Lösung. Ich würde einfach sagen, der Staat ist mittlerweile zum Problem geworden.
Das ist eine direkte, harte, aber glaube ich auch nachvollziehbare Analyse. Ich spreche natürlich auch mit vielen Leuten und man hört immer wieder, dass natürlich auch die Konstellation, in der die Politik im Moment agiert, schwierig ist. Zwei Parteien, die komplett unterschiedlich sind, das ist nun mal traditionell fast so, die aber einen Kompromiss finden müssen, der dann für eine Seite teuer wird und im Endeffekt dem Staat eigentlich nicht oder den Bürgern des Staates nicht weiterhilft. Das ist ja irgendwie so die Kurzanalyse, wo jeder von uns sagt, das ist aber wirklich eine schwierige Situation. Ja.
Zustimmung.
Nächste These. zahlt auch darauf ein, was wir gerade schon angedeutet haben. Die Politik kennt die Probleme, entscheidet sich aber bewusst gegen Lösungen. Wahr oder falsch?
Also vor 3-4 Monaten hätte ich gesagt, ja, definitiv wahr. Mittlerweile, wenn ich so einige Äußerungen höre jetzt, was im Lager der SPD, habe ich das Gefühl, vielleicht checken die es wirklich nicht.
Okay. Sie sprechen jetzt auf eine Analyse von Frau Baas beispielsweise an.
Beispielsweise eine Analyse von Frau Baas, wo ich dann sage, ja, wissen Sie, dann, Sie können natürlich auf den Sozialstaat gucken und können sagen, ja, der ist nicht groß gewachsen und so weiter und so fort, was Bürgergeld betrifft und so weiter, oder es ist wieder auf früheren Werten. Wir wissen aber, dass der Sozialstaat sich pro Kopf ja so doppelt hat in den letzten Jahrzehnten real. Was die Frage, ob muss das so sein? Wir wissen, dass wir vor allem jetzt gerade mit der Einsetzenden, mit dem jetzt noch mehr einsetzenden demografischen Wandel, dass sich die Dinge völlig aus dem Ruder laufen. Und wir hätten vor Jahrzehnten reformieren sollen. Wir hatten übrigens mal Reformen. Wir hatten nämlich auch ein nachhaltiges Rentensystem nach Schröder. Wurde alles von der SPD, vor allem, was bei der Union da mitgemacht, wurde es geschliffen. Und die Politiker haben halt sich so verhalten wie jemand, der ein Lotto gewinnt. Mal 1.000 Euro. Und daraufhin eine Wohnung zieht, die 1.000 Euro mehr im Monat kostet. Aufgrund der Annahme, dass er davon ausgeht, dass er jetzt jeden Monat im Lotto 1.000 Euro gewinnt. Und jetzt bei uns dauerte der Lottogewinn ein länger an, ein paar Jahre, dank der Eurozonenkrise, aber die Zeit ist zu Ende, Lottogewinn bleibt aus und die Probleme sind da. Und was macht die Politik? Sie stopft die Löcher mit Schulden. Und ich meine, ich sag's mal, gerade eben habe ich ja hier auf der Veranstaltung, wenn ich sagen darf, wo ich gerade war, habe ich ja gesagt, die Politik veruntreut Geld, habe ich gerade eben noch gesprochen, wie kommen Sie auf Untreuten? Dann will ich nochmal sagen, was Sie machen. Ich meine, die hat uns erzählt, sie macht Schulden, Sondervermögen, ist ja auch Orwellsch. Orwell konnte sich besser formulieren, also Sondervermögen, also Sonderschulden für Infrastruktur. Und wir wissen allein, dieses Jahr werden 50% der Mittel, die eigentlich für Investitionen gedacht waren, in Konsum gesteckt. Nach sagt IFO-Institut, sagt Bundesbank, sagt Sachverständigenrat, das sagt nicht nur ich. Das nenne ich einfach Veruntreuung. Also wenn Sie mir sagen, ich leihe, wenn Sie jetzt bei der Bank Geld leihen und sagen, ich investiere damit in den Ausbau meiner Fabrik. Und in Wirklichkeit kaufen Sie sich damit einen Ferrari, haben Sie mit Ihrer Bank, würde ich mal glauben, ziemlich schnell ein Problem.
Ja, und, ganz klarer Punkt.
Und es ist jetzt nicht so, jetzt würde ich sagen, okay, jetzt ist die Bank, letztlich aber sind wir hier die Bank, weil letztlich sind wir ja diejenigen, die beliehen wurden. Die Steuerzahler, die künftigen Steuerzahler sind ja vom Staat belastet worden. Da muss ich sagen, du hast mir erzählt, du machst quasi zu meinen Lasten Schulden, mit der Versprechen investieren, damit ich zukünftig mehr Geld verdienen kann, damit ich diese Schulden leichter bedienen kann, die du für mich eingehst. Und wirklich fällt Haus auf den Kopf.
Ist, glaube ich, dramatischer und auch wahrscheinlich treffender kann man es kaum formulieren, weil es geht ja auch darum, wie wir es empfinden, nicht wahr? Fakt ist, uns wurde gesagt, und zwar uns Bürgern, wir nehmen diese Schulden jetzt einmalig auf, um eben an allen möglichen Baustellen zu arbeiten, die wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Und da wurde uns in die Hand versprochen, es wird nicht für den Konsum ausgegeben und es wird nicht woanders allokiert. Also dieser Verschiebebahnhof, von dem immer gesprochen wird. Und ich finde es schon dramatisch, dass das so darauf gesetzt wird, dass wir vergesslich sind. Und ich finde das Beispiel...
Sind wir ja auch. Schauen Sie sich die Wahlergebnisse an. Wir wählen ja weiterhin diese Parteien. Da kann man sagen, okay, das ist kein Aufruf, die AfD zu wählen, Gottes Willen. Aber wir wählen, es verändert sich nichts. Vor dem Hintergrund... kann die Politik ja darauf setzen, erstmal, dass sie es nicht verstehen. Schauen Sie, man kann uns, ich will Griechenland retten, das ist ein schönes Beispiel. Griechenland ist gerettet worden und dann heißt es immer, ja, wir verdienen mit Geld. Und gleichzeitig sind die Griechen schuldenmäßig entlastet worden. Und dann müssen wir einfach sagen, wie kann der eine entlastet sein und der andere gewinnt damit Geld? Wo ist der Dritte? Wer? Irgendwo jemand muss. Und wirklich natürlich schon so, es wird einfach so getan, als wäre ein Euro, den wir in 40 Jahren bekommen von Griechenland, genauso viel wert wie ein Euro, den ich Ihnen heute über den Tisch lege. Wir wissen beide, das ist nicht der Fall. Der in 40 Jahren ist viel weniger wert. Das ist der Trick. Und das wird erzielt. Die Bürger glauben das und durchdringen es nicht. Ja, weil darüber nicht gesprochen wird. Die Politiker selbst glauben es wahrscheinlich noch, weil sie nicht verstehen. Wir haben ja Politiker, die von Wirtschaft und Finanzen keine Ahnung haben, überdings. Das heißt, für die wissen gar nicht, dass ein Euro in 40 Jahren weniger wert ist als heute. Das ist sozusagen ein Konzept, was die irgendwie gar nicht groß beschäftigt, weil sie kriegen Pension. Ja. Die Bürger haben relativ wenig Interesse für Wirtschaft und Finanzen und die lassen sich dann mit solchen Nachrichten abspeisen. Und die Journalisten haben auch meistens nicht diese Ahnung oder wollen es auch nicht so klar machen. Und dann funktioniert das ganze Spiel. Und in Wirklichkeit ist das natürlich einer der Hauptgründe dafür, warum wir Deutschen, was ich immer wieder bedauere, obwohl wir ja fleißig sind und alles Mögliche machen, relativ gesehen so viel ärmer sind als unsere Freunde in der Eurozone, in anderen Ländern. Oder privat für die Privathaushalte in anderen Ländern der Eurozone, was ich sehr bedauerlich finde, weil ich finde, es gibt nichts, was so zu Wohlbefinden und zur Zufriedenheit beiträgt wie Kraftvermögen.
Ja, ich glaube, dass.
Und zwar auch kleine, auch bei kleine Beträge, auch wenn Leute kleine Beträge haben, selbst das führt zu bereits ein bisschen Unabhängigkeit und das ist gut. Und ich habe manchmal so ein bisschen Verdacht, dass gerade die linken Parteien das eigentlich gar nicht wollen, weil dann Unabhängigkeit wollen sie ja nicht, weil dann können sie ja nicht mehr ihre Rolle als sich so aufspielen als Retter der Entrechteten, was sie gerne möchten.
Das ist ein guter Punkt, zumal wir natürlich schon auch die Problematik haben, insbesondere auch in Großstädten, dass junge Menschen sich wirklich nicht mehr die Wohnung leisten können, in Anführungsstrichen. Und dass wir schon bei 50-60% des Einkommens, wenn sie arbeiten.
Das hat aber andere Ursachen.
Das hat andere Ursachen,
ja. Also es hat ja, ganz ehrlich, sie können nicht über 7 Millionen Nettozuwanderung haben und nicht bauen. Ich meine, also wenn wir schaffen das, heißt natürlich, wir hätten in die Schulen investieren müssen, damit die Kinder in der Schule nicht abgehängt werden. Siehe PISA-Ergebnisse, wo die Zuwandererkinder eben massiv abgehängt werden und nicht integriert werden. Was nicht seine Zuwanderer Kindern, die ich betonen soll, liegt einfach daran, dass wir uns mit bildungsfernen Schichten immer schon schwer getan haben im Schulsystem. Und auf der anderen Seite können sie nicht eine Zuwanderung haben in der Größenordnung und nicht bauen. Und während sie jetzt dann schauen, in Berlin und in anderen Städten wird Bauen systematisch verhindert, also erschwert und Auflagen, alles wird teurer. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es diesen Mangel gibt. Und ein anderer Grund ist natürlich logischerweise durch die Begrenzung des Mietanstieges reduzieren sie auch letztlich die normale Fluktuation im Mietmarkt, weil eben Leute in einer Wohnung sitzen, die sie sich heute gar nicht mehr leisten könnten, also Marktpreisen, weil sie da eben geschützt sind durch die Regulierung und dann eben meinetwegen auch teilweise zu großen Wohnungen bleiben, obwohl Kinder ausgezogen, Partner verstorben. Weil sie hinterher sagen, wieso soll ich in eine kleine Wohnung gehen, zahle ich seinen Betrag, dann kann ich auch bleiben, wo ich bin. Sparen wir ganz in Hessel. Verstehe ich auch, aber das ist natürlich auch so eine Wirkung der Politik. Also Hintergrund, ich verstehe, dass die Leute unhappy sind, aber die Lösung ist oftmals nicht die Lösung, die von der Politik propagiert wird. Also im Gegenteil, sondern meistens verschlimmert die Politik nochmal mit ihren Interventionen die Lage.
Ja, das verschlimmert es natürlich teilweise auch deswegen, weil natürlich diese Legislaturperioden sehr kurz sind und dann wieder die nächste Wahl ansteht.
Dann nehmen Sie die Politiker in Schutz. Ich meine, ja, kann man machen, aber letztlich ist es doch so, wir können doch nicht einfach sagen, nur weil wir Wahlen haben, müssen wir schlecht regiert werden.
Völlig d'accord. Also das, ich wollte jetzt gar niemanden in Schutz nehmen, aber Sie haben
weiß, ich wollte es so klar machen.
Ja, Sie haben vollkommen recht, das klar zu machen. Ich wollte das eigentlich auch deswegen nochmal zur Sprache bringen, weil es natürlich eine Blockade auslöst. Also wenn ich, Sie glauben doch genauso wenig wie ich daran, dass eine wie auch immer geartete Rentenkommission Ergebnisse, die längst auf dem Tisch liegen, in einem Superwahljahr so transportiert, dass die einzelnen Wählergruppen, die originär vorhanden sind, nicht zufrieden sind. Also das ist doch.
Olaf Scholz hat doch damals gesagt im Wahlkampf, als damals die Rentenexperten gesagt haben, brauchen das und das, hat er gemeint, nein, das ist alles Quatsch. Er möchte mit echten Experten sprechen. Und er weiß einfach so, es gibt diese wahnsinnig viele Hebel. Renteneintrittsalter, Rentenhöhe und Beitragszahlung oder Steuerzuschuss. Und das ist halt so, und da kann ich also in den Dreieck kann mich bewegen. Und dann kann ich aber nicht sagen, ich glaube nicht daran. Aber wissen Sie, dass Mathematik nicht gilt, sehen wir bei Sozialstaat und Rente. Und dass Physik nicht gilt, sehen wir bei Energiepolitik. Und wir haben halt einfach in Deutschland eine Politik, die glaubt, sie könne Physik und Mathematik außer Kraft setzen oder ignorieren. Und das Problem in der ganzen Sache ist, schlechte Nachricht können sie nicht. Und deshalb ist noch viel schlechtere Nachricht für uns, desto länger sie so tun, als würden sie es können, desto schlimmer der Schaden für uns.
Ja, gute Analyse. Ich finde es schon ganz spannend, weil es gibt viele komplexe Sachverhalte auf der Welt. Aber ich finde, dass diese Rentengeschichte, auch auf den speziellen Fall Deutschland gesehen,
Das ist Dreisatz.
Es ist wirklich wunderbar einfach.
Und auch, Entschuldigung, wenn ich einhake, auch Energie ist simpel. Es gibt einen ganz einfachen Grundsatz. Erster Satz. Es gibt kein reiches Land der Welt mit einem geringen Energieeinsatz. Wenn man also, wie wir,
planen, also Energie bedeutet Wohlstand.
Energie bedeutet Wohlstand, eine 1-zu-1-Korrelation. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein offizielles Gesetz haben, was wir haben, ein Energieeffizienzgesetz, was nichts anderes als ein Energieeinsparungsgesetz ist, bedeutet das nichts anderes, dass wir weniger Wohlstand haben wollen. Das ist einfach. Weil der Energieverbrauch wird drastisch steigen. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir elektrifizieren, dann haben wir weniger und so weiter. Natürlich, das stimmt, aber es gibt einfach keine negative Entwicklung beim Energieverbrauch. Das sehen Sie ja. Früher haben Sie gegoogelt, heute machen Sie ChatGPT. 70-facher Energieverbrauch, habe ich mal gelesen.
Ist das das 70-fach?
Ja, da wird besser, die Zuhörer mögen jetzt korrigieren, googeln, aber meines Verständnisses, ich habe es ja auch mal gelesen, 70-fach. So, das heißt, wenn sie da umsteigen, haben wir mehr Energieverbrauch. Wir sehen ja auch, der große Rennen bei KI wird nicht entschieden werden, so sehr über wer am meisten Nvidia-Chips installiert, sondern wer in der Lage ist, Energie herzustellen. Billige Energie. Billige Energie rund um die Uhr. Also erste Aussage, Energie ist Wohlstand. Zweite Aussage ist, es ist eine Lüge, dass erneuerbare Energien billig sind. Warum ist es eine Lüge? Also Teil 1 ist natürlich keine Lüge. Wind und Sonne, wenn dann der Wind bläst, die Sonne scheint, sind unschlagbar billig. Das Problem bei der ganzen Sache ist, weil sie es nicht immer tun, brauchen sie Backups. Batterien, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Importe, was weiß ich. Sie müssen das Netz umbauen. Das alles kostet sehr viel Geld. Das heißt, die Systemkosten sind gigantisch. Das wäre viel günstiger, an den Standorten der ehemaligen Atomkraftwerke entweder diese wieder einzuschalten, was wäre meine Präferenz, oder neue dorthin zu bauen. Da bräuchte man keine neue Infrastruktur und vor allem haben die einen großen Vorteil, die gehen zuverlässig, sondern wir brauchen. Andere Länder machen das, bei uns wird so getan, als gelte das nicht. Und ich fand das sehr toll. Es gibt ja diese schwedische Vize-Ministerpräsidentin und Leute, die jetzt meinen Podcast hören, wissen, ich habe schon mal von ihr geschwärmt, sie ist wirklich beeindruckende Person und die hat damals gesagt, die Gesetze der Physik kann nicht mehr Robert Habeck außer Kraft setzen. Und wenn also das ist auch so, bei uns wird aber so getan. Also es gibt so ein paar Lebenslügen der deutschen Politik, die Rente ist sicher, Energie, das müssen wir einfach mal ändern. Und wenn wir das nicht sagen, wenn wir jetzt weiter diese Lebenslügen vor uns hintragen, die dritte Lebenslüge ist, der Euro ist unser Wohlstand, das ist auch nicht so ganz korrekt. Aber wenn wir die Lebenslügen nicht endlich ändern, dann gehen wir einfach unter. Ja, und dann wissen Sie, dann gibt's Leute, ich bin auf X oder Twitter, wie es ruhig ist, auch unterwegs, dann wird aber, ja, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, was hört mit dem Jammern auf? Ja, es ist so, wissen Sie, was, wenn Sie mit 200 auf der Autobahn fahren, mit festem dicken Rückspiegel. Mir geht's nicht um die Tatsache, dass ich groß bin, mir geht's darum, wie bleibe ich wohlhabend? Wie bleibe ich, wissen Sie, und darum geht's mir.
So ein bisschen the Nokia Moment, den Deutschland auch so.
Ja, wobei Nokia hat's ja verpasst im Moment.
Ja, das, man hatte das beste Jahr seiner Firmengeschichte, das ist nur zur kurzen Erläuterung, hat aber die Entwicklung des Smartphones komplett außer Acht gelassen. Ich glaube, es war 2.4 oder 2.5. Und deswegen spricht man häufiger mal von einem Nokia-Moment, wo im Grunde die größte Firma mit dem größten Marktanteil, die reichste Firma einfach verpennt, dass es...
das war radikal. Der Marktanteil ist von 70% auf 20% in einem Jahr.
Aber ich weiß gar nicht, ob es Nokia aktuell noch gibt.
Doch, aber die machen einfach anderes. Die machen die Infrastruktur. Die machen immer noch, diese gibt es noch, die gibt es noch in der Infrastruktur, aber nicht mehr diese Endgeräte, meine Sache. Aber der Punkt ist halt, sag mal so, wenn Nokia-Moment für uns jetzt, wenn China der deutsche Nokia-Moment ist, und so weiter. Ich bin ja eigentlich bekannt dafür, dass ich immer ein bisschen kritisch und pessimistisch bin, so pessimistisch bin selbst ich nicht. Wenn das der Fall wäre, dann wäre ganz Deutschland getreut, wie Detroit. Und so haben wir die Hoffnung, dass es nur Stuttgart ist. Nein, Scherz beiseite. Ich hoffe auch, dass Stuttgart das nicht ist, aber, das finde ich ein bisschen faszinierend. Sie müssen schon sehen, wenn Sie dann sehen, auch jetzt, wir haben Sie ja vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg und Umfragen anschauen und so. Ich finde total faszinierend, wie als ehemalige Powerhouse, wirtschaftliche Powerhouse Deutschlands, wie das an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, drastisch. Wenn Sie das Schulsystem mal anschauen, eins waren der besten Schulsysteme Deutschlands, mittlerweile Mittelfeld durchgereicht. Und sich dann einfach anschauen, wie Diskussionen ablaufen und wie die Umfragen sind und so weiter, dann frage ich mich einfach, wir scheinen zu viele Menschen in Deutschland zu haben, die glauben, der Strom aus der Steckdose und der Wohlstand fällt vom Himmel. Oder der Staat schafft Wohlstand. Der Staat schafft keinen Wohlstand. Der Staat kann die Rahmenbedingungen für Wohlstand schaffen, indem er die Infrastruktur macht, indem er ein richtiges Eigentumsschutz durchsetzt, indem er illegale Finanzpolitik betreibt, indem er den Wohlstand nicht überall in der Welt verteilt. Aber letztlich, Wohlstand wird geschaffen durch die Privatwirtschaft. Und jetzt, wenn wir dieses Jahr reden, wir jetzt gerade von 1% erwartetem Wachstum, das ist rein staatlich getrieben, die Privatwirtschaft wird wahrscheinlich schrumpfen. Und das ist keine gute Situation. Und vor dem Hintergrund, also Nokia-Moment ist es hoffentlich nicht. Aber ich habe an einem anderen Zusammenhang gesagt, wir sind so seit längeren in einem Sinkflug, wenn wir auf ein Flugzeugbild mal gehen, mit immer langsamer Geschwindigkeit. Und wir kommen jetzt im Moment, wo der Stall einsetzt, wo der Strömungsabriss droht. Und ich glaube, wir sind gerade in diesem Ding, die Tragflächen vibrieren schon. Und wenn jetzt nicht endlich mal ein bisschen mehr Schub reinkommt, dann wird etwas kaputt gehen, was auch nicht wieder zu sanieren ist. Und das kriegen wir nicht mehr zurück. Wenn Sie die Jobs jetzt verlieren, kommen wir nicht mehr zurück.
Na, es sind ja auch nicht nur die Jobs. Das ist ja eine weitere schlechte Nachricht. Ich habe unlängst gelesen, dass knapp 200.000 Menschen Deutschland verlassen jedes Jahr. Und in der aller Regel sind das nicht die Rentner, die nach Thailand gehen oder nach Mallorca, sondern es sind tatsächlich, ich will es jetzt mal so sagen, Leistungsträger.
Ja, jung, besser qualifiziert.
So.
und gesünder. Und hinterher ist auch Umfragen, wenn sie ausgewandert sind, noch glücklicher als davor. Also von dem Grund, es ist nicht so richtig gut. Wir beide sind noch da. Und wir sind hier und wir wollen ja auch dafür sorgen, dass Leute hier bleiben, weil die Frage des Wohin wird, ist, glaube ich, mittlerweile die beliebteste Frage bei Cocktailabenden oder anderen Dinner Conversations. Ich glaube, wir sollten hier bleiben und kämpfen. Und das setzt aber voraus, dass wir auch der Politik mehr Druck machen, dass es ändert. Weil einfach so weitermachen können wir nicht.
Ja, bei allem Pessimismus, den ich, und nicht Realismus ist es ja, wir beschreiben ja den Umstand im Endeffekt, oder Sie beschreiben den Umstand. Das ist ja jetzt nicht, dass wir da irgendwas reininterpretieren, was, weil wir irgendwelche Endzeit, Propheten sind, sondern...
Ja, aber vor ein paar Jahren war das noch Endzeit-Propheterie. Also ich meine, jetzt will ich jetzt nicht Werbung machen für mich selber. Ich meine, 2018 habe ich ein Buch geschrieben, es hieß das Märchen vom reichen Land. So, und da wurde ich natürlich angegriffen. Gut, es war dann auch ein guter Erfolg, weil ich war damals, bei Markus Lanz eingeladen und der Lanz hatte dann zu mir gesagt, er hat das Buch selber gelesen, fand es gut und dann wurde das Buch dann auch da quasi, habe ich davon profitiert, wobei ich dann auch gleich den Hörern sage, mit Bücher schreiben und verkaufen wird man nicht reich, also das, bevor ja der falsche Eindruck entsteht. Nur in dem Buch habe ich das ja damals kritisiert, die Politik von Frau Merkel, und habe gemeint, wir fahren ja eigentlich vor die Wand. Und damals haben alle gesagt, wieso, uns geht's doch super. Das ist das Motto, du bist der Erste, den ich kenne, der was kritisch über Frau Merkel sagt, das ist in meinem Bekanntenkreis. Mittlerweile sagen alle, ja, sie sehen es alle. Und ich sage es deshalb, weil ich gerade in dieser Woche eine Fortsetzung und Update abgebe beim Verlag, einem anderen Verlag mittlerweile, heißt auch anderes Buch. Aber im Prinzip haben wir das einfach angeschaut und einfach sagen, ja, wir haben zwar bis 2018 diese super Zeit gehabt, und man hätte aber damals schon sehen können, was passiert. Und jetzt sind wir 7 Jahre oder 8 Jahre später. Meine ganzen Befürchtungen von damals sind eigentlich auch negativ übertroffen worden. Und mittlerweile haben wir einen breiteren Konsens. Also wenn Sie mit Unternehmen sprechen, wenn Sie mit Bürgern sprechen, haben wir einen breiteren Konsens. Was ich ja einfach faszinierend finde oder verstörend finde, ist einfach, dass die Politik daraus die Schlussfolgerung nicht zieht. Und Sie haben mich ja vorgefragt, wissen Sie es nicht, wollen die nicht und so weiter. Wie gesagt, ich glaube, eine Kombination. Die Sache ist nur die, uns läuft die Zeit weg. Ja, ich finde immer der Auffassung, ich bin Jahrgang aber 64, man soll zwar nicht von sich auf andere schließen, aber ich würde einfach sagen, naja, die 64er sagen sich, die paar Tage halte ich noch durch, dann geht die in Rente und dann haben wir die Sintflut. Das war natürlich, als damals der Schröder die Reform gemacht hat, anders. Da waren die 64er, da war der Boomjahrgang noch richtig in Arbeit, darum hat man die hohen Arbeitslosenzahlen, war auch demografisch bedingt. Aber das ist jetzt einfach anders und darum läuft uns einfach die Zeit weg. Wir müssen jetzt die Reform machen und ich bin einfach, wissen Sie, auch wenn es unpopulär ist, ich Rente mit 63 abschaffen. Das ist einfach ein Satz. Hiermit schaffe ich Rente mit 63 ab. Wirksam ab nächsten 1., sage ich jetzt mal. Ein Dreizeiler als Gesetzestext. Kriegt die Regierung nicht hin. Das ist das Naheliegendste von allem. Und wir können es fortsetzen. Und darum bin ich verzweifelt, weil ich einfach sagen muss, verdammt nochmal, der Strömungsabriss ist da. Ja, wir müssen jetzt handeln. Und es war vor 8 Jahren sichtbar. Heute sieht es jeder. Mach bitte was.
Vollkommen einverstanden. Strömungsabriss, wie kriegen wir den gestoppt? Sie sagen gerade, es sieht jeder. Also zumindest sehen es sehr, sehr, sehr viele oder mindestens mehr als vor 10 Jahren oder 8 Jahren oder 7 Jahren. Aber führt uns das auch dazu, dass wir sagen, wir sehen auch die ein oder andere, wenn auch kleine Pflanze, die in die richtige Richtung wächst? Oder sagen Sie, ich sehe im Moment leider noch gar nichts? Es gibt ja so ein paar Initiativen, wo man schon sagen könnte, auch Pro-Wirtschaft-Initiativen wie diese super Abschreibung und die perspektivisch niedrigere Gewerbesteuer, die im Grunde angedacht ist. Sagen Sie da zumindest, okay, das geht grundsätzlich in die richtige Richtung.
Zu wenig, zu spät. Herr Nareike, ich mache es mal ganz einfach. Glauben Sie, im Jahr vor der nächsten Wahl gibt es eine Steuersenkung für Unternehmen?
Ich glaube das nicht, nein.
Okay, die Regierung behauptet es aber die ganze Zeit. Wenn Sie es schon nicht glauben, Sie sind doch jemand, wie ich es gerade merke, der sehr optimistisch und sehr gläubig ist, dass die Politik das Gute möchte. Und ich glaube es erst recht nicht. Warum sollte ein Unternehmer das glauben? Zweitens, glauben Sie, ich investiere basierend auf der unsicheren Erwartung, dass in ein paar Jahren die Steuern um 1 Prozentpunkt sinken? Oh, die sinkt dann noch ein paar Werte. Glauben Sie, das mache ich nicht. Sehen wir den Industriestrompreis. Investiere ich jetzt, weil für 3 Jahre der Strompreis subventioniert wird, wenn ich weiß, die Politik ändert sich nicht. Das heißt, in 3 Jahren haben dieselben hohen Strompreise noch höhere Strompreise? Machen Sie auch nicht. Es ist ganz offensichtlich, dass das so nicht funktioniert. Und vor dem Hintergrund, ich bin da völlig, desillusioniert. Ich wollte gerade entspannt bin ich nicht. Ich bin desillusioniert, wenn ich was sage, nein. Offensichtlich hat die Politik es nicht erkannt. Ich will immer sagen, was ich machen würde. Weil ich meine, wie viel Zeit wir noch haben. Ich würde gerade sagen, würden Sie mir das fragen, was ich machen würde. Also ich würde als erstes die kirchliche Steuerreform umsetzen. Ich würde einfach das Steuersystem, ich würde gar nicht mich bemühen, um zu opfern. Ich würde einfach sagen, da gibt es ein Bundessteuergesetzbuch, hat Kirchhoff ausgearbeitet, mit 12 Experten, setzen wir um.
Und das war diese, diese 15, 25, 35, glaube ich, war die.
Hier war es ein ganz einfaches System.
Ganz einfaches
System. Das war alles ganz, ganz wenig. Ich kann jetzt nicht mehr mit Ihnen essen gehen und die Rechnung absetzen. Gut, ich kann jetzt nicht mehr einen Ferrari als Firmenwagen absetzen. Fein. Aber dafür kann man was anderes machen. So. Das heißt, es wäre ganz einfach. Es wäre transparent. Es wäre tiefer. Es wäre gerechter. Es wäre vor allem viel einfacher. Und es wäre gerechter deshalb, weil Sie nicht mit vielen Steuerberatern einen Vorteil haben, den wir denen die Steuerberater nicht leisten können. Ganz einfach. Und ich würde auch jetzt diese Sozialschutzreform anders machen. Da wird jetzt, nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, da wird jetzt ein Vorschlag gemacht, bis der umgesetzt ist, im Gesetz wird jetzt gegossen, bis das Gesetz umgesetzt wird, dann dauert das. Also wenn es bis 2035 umgesetzt ist, die Sozialstaatsreform, dann sind wir schnell. Dann haben wir 2035 den Sozialstaat, den wir schon vor 10, wahrscheinlich vor 20 Jahren hätten haben sollen. Den haben wir dann in 10 Jahren. Glauben Sie erst in 10 Jahren, dass das dann State of the Art ist? Natürlich nicht. State of the Art ist etwas ganz anderes. Ich würde einfach hingehen und sagen, wir machen ein komplett von Scratch. Wie schaut ein intelligenter Sozialstaat aus? Eher Richtung negative Einkommensteuer in diesem Sinne. Das würde ich eher machen. Also, stattdessen macht die Politik klein, klein. Und deshalb bin ich so desillusioniert. Und ich würde mir wünschen, dass man da radikaler denkt. Klammer auf, ich glaube sogar, wenn Sie so radikaler denken würden, dass es sogar leichter wäre, Kompromisse zu bekommen.
Das sind jetzt natürlich schon auch ganz konkrete Vorschläge. Die Frage ist tatsächlich, wie realistisch ist es?
Unrealistisch.
Ich schließe mich Ihrer Desillusionalität ein bisschen an. Aber wir wissen, es gibt noch Werkzeuge, die man einsetzen könnte. Ich glaube, das könnte schon ausreichend sein, um ein bisschen optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ich lasse mir den Optimismus nicht nehmen. Ich nehme von Ihnen mit, dass Sie sagen, Sie kämpfen weiter dafür. Und wer aufhört zu kämpfen, hat eh schon verloren.
Die Hörer sollten mitkämpfen.
Die Hörer sollten mitkämpfen. Das ist das, was auch immer eine der Kernmessages ist, dass man nicht total zufrieden sein soll mit dem, was man hat, nur weil es dann vielleicht aktuell ganz gut geht, sondern auch für die nächsten Generationen denken soll. Lieber Herr Stelter, herzlichen Dank für die Offenheit und für die klaren Worte, die sicherlich total hilfreich sind für viele.
Danke für die Einladung.
Danke.
Eine Produktion von Faux Professionnel.